Hallo zusammen, heute rede ich mit Sandra Wilmeroth über das Investieren in schwierigen Zeiten, weil in so einer stecken wir ja gerade. Hallo Sandra, willkommen bei Money Matters.
Hallo Angela und hallo zusammen.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo es um alles rund um Geld geht. Ein Dankeschön geht an die Bank Claire, die Sponsorin dieser kompletten Staffel. Die Bank Claire hat ihren Namen ganz bewusst gewählt. Claire bedeutet im Retromanischen klar, einfach, deutlich. Und so redet sie auch über Geld. Denn die Bank Claire ist fest davon überzeugt, dass nur du die beste Lösung für dich findest, wenn du über finanzielle Herausforderungen redest. Liebe Sandra, du bist Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin. Seit vielen Jahren beschäftigst du dich mit dem Auf und Ab von unseren Finanzmärkten und der Wirtschaft. In den letzten Jahren auch mit Fokus auf Kryptowährungen. Zum Einstieg und dass wir dich ein bisschen kennenlernen, wer bist du?
Oh je, das ist eine gute Frage. Also ich bin eine Selfmade-Frau. Ich habe mal auf eigene Faust studiert, als ich schon eine Ausbildung hatte, und mich hat es immer in die Wirtschaft gezogen. Also habe ich Wirtschaft studiert, obwohl ich Journalistin werden wollte. Habe das dann erreicht und bin dann der Liebe wegen in die Schweiz, und aber beim Tagesanzeiger gelandet als damals Wirtschafts- und Finanzjournalistin, da war ich irgendwie Anfang 30. Und seitdem schreibe ich und beschäftige mich mit den Finanzmärkten, angefangen mit dem, ich sag mal, relativ einfachen Instrument an Aktien, dann Obligationen, Derivate, strukturierte Produkte, ETF, alles, was dann danach kam, weil das Angebot ist heute sehr, sehr breit und das Wissen ist heute auch sehr breit, das war damals nicht so. Ja, und irgendwann, so nach ein, zwei Jahren damals, habe ich gedacht, so, jetzt musst du auch mal tun, was du immer schreibst und empfiehlst, und habe dann auch angefangen zu investieren, so ganz im kleinen Stil, also wirklich nur, und auch nur mit Geld, was ich im Notfall hätte verschmerzen können. Ich habe auch viel verloren, ich habe auch viel gewonnen, überm Strich oder unterm Strich habe ich sicherlich ein gutes Plus gemacht, aber wie gesagt, ich nenne das Spielgeld, weil es ist wirklich kein Geld. Das waren so Experimentiersachen, genauso wie heutzutage ich dieses Geld verwende oder diesen Teil des Geldes verwende für Kryptowährungen und für Anlagen im dezentralen Finanzmarkt. Das ist das Neueste, was es gibt in dem Bereich, aber da kommen wir sicherlich später nochmal zu.
Ja, sicher. Sehr spannend. Also Learning by Doing, wo du betrieben hast.
Ja, nicht eher. Ich habe erst gelernt, dann drüber geschrieben für die Lesenden, und dann habe ich angefangen, das zu tun, was ich geschrieben habe, und es mal ausprobieren, ob es dann auch wirklich so einfach ist und stimmt, was ich da sage. Und ja, muss sagen, oftmals hatte ich recht, manchmal aber auch nicht.
Das ist ein schönes Fazit. Also du hast schon viel gesehen und erlebt. Kannst du uns erklären, was denn jetzt gerade wieder los ist?
Ja, jetzt im Moment, die aktuelle Situation, also ich bin zwar jetzt irgendwie seit 3x7 Jahren im Geschäft, aber so etwas hatten wir noch nie. Wir hatten ja schon irgendwie seit Ende der 80er keine kriegerische Situation mehr in Europa. Das ist also der größte Unterschied, der da im Moment über allem wie ein Damoklesschwert schwingt und natürlich auch alles in Unsicherheit versetzt. Und der Anleger oder der Investor mag nichts so ungern wie Unsicherheit. Und die Lage jetzt mit der Ukraine, und den Sanktionen auch, die verhängt worden sind, die völlig nach hinten losgegangen sind und zu Marktverzerrungen geführt haben. Also so eine Situation hatten wir noch nie. Die Unsicherheit ist groß. Hinzu kommt Corona, in den 2 Jahren Corona, Lockdown-Phasen und haben die Regierungen auf dieser Welt reagiert, indem dass sie großzügige Hilfen gesprochen haben, was ja okay ist, aber dieses Geld hat den Markt geflutet, wie man sagt, und hat jetzt in der Folge diese hohe Inflation mit sich gebracht. Also wir haben geopolitische Unsicherheit, wir haben eine hohe Inflationsrate, die wir auch seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben, oder seit 30 wahrscheinlich. Wir haben immer noch Corona, das ist nur ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Und wir haben steigende Zinsen. Also die Regierungen versuchen, und wir haben eine abschwächende Wirtschaft. Und das ist eine sehr, sehr prekäre Lage, weil das sind sich widersprechende Trends. Und um jetzt den einen Trend zu brechen, meinetwegen die Inflation, muss man die Zinsen anheben. Das wiederum drückt aber das Wirtschaftswachstum. Also, weißt du, man nennt das auch so ein magisches Drei- oder Viereck. Wenn du in eine Ecke ziehst, dann fluppen die anderen hinterher. Es lässt sich, wie gesagt, nicht so ganz einfach alles wieder rund machen.
Also es bröckelt so ein bisschen auf verschiedenen Enden.
Genau, wenn du an dem einen Ende ziehst, dann musst du an dem anderen Ende deuen. Also es ist irgendwie, jede Aktion auf der einen Seite hat eine unerwünschte Nebenwirkung zur Folge auf der anderen Seite. Das macht es etwas schwierig. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass wir alle verzweifeln müssen, weil solche Ausnahmesituationen bieten natürlich auch immer auch Chancen. Weil, wenn jetzt so Unsicherheiten sind in den Märkten, vor allen Dingen auch am Aktienmarkt, dann tendieren die großen Investoren dazu, scharenweise davon zu rennen. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, der Aktienmarkt ist der einzige Markt, wo Käufer davonrennen, wenn es zum Ausverkauf kommt. Und das hat irgendwas, ja. Weil jetzt keiner traut sich mehr, alle haben Angst und alle haben im Moment das Geld quasi an der Seite geparkt oder halten sehr große liquide Cashbestände. Und jetzt wäre eigentlich auch eine gute Situation, wo man sich so seine Lieblingsaktien rauspicken könnte. Man nennt das Stockpicking. Und da gibt es auch verschiedene Anlagestrategien, die darauf aufbauen. Costolani, André Costolani war ein großer Börsenguru, der hat gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Alles ein bisschen makaber. Aber im Kern der Sache heißt das, dass am Aktienmarkt jetzt irgendwie alle Aktien durch die Bank gestraft werden mit fallenden Kursen, weil die Investoren eben davonlaufen. Wenn man es jetzt schafft, sich so ein paar gute rauszusuchen und da jetzt mal so ein paar Mark oder ein paar Euros oder Franken investiert, auf die man im Notfall verzichten könnte, dann könnte es sich aber auch eine enorme Vervielfachung einstellen. Ich habe das in den letzten Jahren oft gemacht, wenn solche Phasen waren, wo die Märkte komplett runtergegangen sind. Dann habe ich mir so einzelne Aktien rausgesucht und habe geschaut, was haben die denn? Beispielsweise bei der letzten Krise war das BMW. Und dann habe ich so geguckt, der Buchwert, der war irgendwie weit über Kursgewinnverhältnis. Es gibt so Kennziffern für Aktien. Und wenn man sich überlegt, oder jetzt im Moment am Schweizer Markt, sagen wir mal die CS. Die CS hat riesige Probleme. Die Aktie dümpelt vor sich hin. Wenn man jetzt mal, ich weiß gar nicht, den Buchwert anschauen würde, muss man aber gar nicht. Man muss ja einfach mal überlegen, was hatten die CS für Besitztümer? Die hat, glaube ich, in jeder größeren Agglomeration in der Schweiz wahrscheinlich eine repräsentative Liegenschaft.
Ich denke es
Und die
ja.
hat ja, die wird schon einen gewissen Wert haben. Und wenn man diesen Wert, ich sage jetzt mal, weiß nicht, x8 Millionen, Milliarden teilt durch die Anzahl Aktien, dann kommt man auf einen Betrag X. Und ich würde jetzt einfach mal so blind, wirklich völlig blind wetten, dass dieser Betrag höher ist als der derzeitige Aktienkurs. Das hieße im Umkehrschluss, wenn man jetzt die CS, wenn die jetzt den Laden dicht machen müssten und die würden Konkurs gehen oder insolvent und müssten alle alles verkaufen, dann käme da mehr in die Kasse rein, als die Aktie heute am Aktienmarkt an Marktkapitalisierung zusammenkriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Das geht jetzt nur ein plakatives Beispiel. Aber so kann man sich beispielsweise Aktien raussuchen, die einem gefallen. Der Buchwert ist ein guter Indikator. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ein guter Indikator. Und dann einfach ein paar Mark draufsetzen, aber nicht viel, was man entbehren kann. Was man vielleicht an einem Wochenende oder in einer ganzen Woche oder einem ganzen Monat mal für Ausgehen, für den Usgang und für Klamotten ausgeben würde, das einfach mal nicht ausgeben, sondern auf diese Aktie setzen.
Also es ist schon so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Mut und Dummheit und ich muss schauen, dass ich die richtige Entscheidung treffe.
Ja, natürlich, klar. Du sagst Mut und Dummheit, der Investor sagt Chance und Risiko. Es ist alles das Gleiche.
Ja,
Ne?
genau.
Und es gibt keine Chancen am Aktienmarkt. Es gibt keine Rendite ohne Risiko. Du kannst wählen, du magst keine Risiken im Leben, du bist ein sicherheitsorientierter Mensch. Dann kaufst du eine Obligation. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. So, da kann aber auch nicht viel nach oben durch die Decke schießen. Da kriegst du vielleicht, weiß nicht, 1, 2% und bist damit aktuell im Minus, weil wir haben eine Inflationsrate von, ich glaube, 3,5% gerade. Und wenn du dann nur 2% Rendite machst mit irgendeiner Anlage, hast du 1,5% verloren. Also müsstest du eine Anlage suchen, die mehr reinbringt, als die Teuerung auffrisst.
Und du hast schon gesagt, Aber es geht, also investieren ist auch mit Risiken verbunden. Da auch noch kurz der Einschub, man möchte keine Anlageberatung. Also das Beispiel, das jetzt Sandra gebracht hat, die sind wirklich einfach zur Veranschaulichung und sind keine Anlagetipps oder Kaufempfehlungen. Im Gegenteil, man redet über das Risiko. Und da ist aber auch ein grosser Teil, wie finde ich denn raus, mit welchem Risiko, dass ich mich wohlfühle?
Das geht mittlerweile ganz, ganz einfach. Du musst einfach mal, das kannst du googeln. Du gibst irgendwo Risikoprofilermittlung ein bei in eine Suchmaschine und dann wirst du bei verschiedenen Anbietern auf einen Fragenkatalog stoßen. Und dann wirst du gefragt, ob du nachts gut schlafen kannst, wenn du irgendwie so und sowas machst. Es gibt da wirklich sehr, sehr hübsche Fragebogen und dann wird dir selber auch beim Ausfüllen und beim Überlegen relativ schnell klar, wie viel Risiko du verkraften kannst. Und dann gibt es so 3 oder 5, je nachdem, wie man das aufteilt, Risikotypen. Die einen sind also von ganz mutig bis gar nicht mutig. Und daraus ableitend kannst du, wie viel Teil oder wie hoch der Anteil deines Vermögens ist, den du risikobehaftet investierst und den und lieber nicht mit einem geringen Risiko auswählst. Du kannst beispielsweise, wenn du in einen gemischten Anlagefonds investierst, die gibt es mit einem 100%igen Aktienanteil und mit einem 0%igen Aktienanteil. 0% Aktien heißt, der ist wahrscheinlich sehr konservativ. Du wirst eine kleine Rendite bekommen, aber du gehst eigentlich auch kein nennenswertes Risiko ein. 100% Aktien heißt, du gehst volles Risiko ein am Aktienmarkt, kannst aber auch, wenn du einen guten Zyklus erwischt, auch überdurchschnittlich viel Rendite machen. Und da wären wir beim nächsten Stichpunkt Zyklus. Es gibt die Börse bewegt sich immer hoch und ab wie die Wellen im Meer und das ist dann Zyklus, einmal hoch, einmal runter, einmal wieder hoch ist ein Zyklus. Und wenn du da den richtigen Einstiegspunkt findest und einen langen Horizont hast, dann kann da laut Lehrbuch und auch noch aufgrund meiner Erfahrung eigentlich nichts schief gehen. Wichtig ist nur, dass du einen langen Atem hast. Also du kannst jetzt nicht erwarten, ich investiere heute und nächsten Monat fahre ich davon in Urlaub.
Mhm. Du hast vorhin auch erwähnt, dass in der letzten Krise du aber BMW angeschaut hast. Ich weiss jetzt nicht ganz, ob du es gekauft hast oder nicht. Aber das heisst, das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her, ich muss Geduld mitbringen.
Du musst Geduld mitbringen, ja, das ist so. Ja. Also du kannst auch, wenn du jetzt in so einer prekären Situation wie jetzt, wenn du dich jetzt traust und kaufst eine Aktie, du kannst sie dann auch in 3 Wochen wieder verkaufen, wenn du vielleicht 10% Gewinn gemacht hast. Aber schlauer wär's alle Male, wenn du sie behältst, bis du noch mehr Gewinn gemacht hast. Aber ich meine, das mit dem Stockpicking, das sind jetzt wirklich, Angela, das sind jetzt wirklich so Spezialtipps. Also ich glaube, die breite Masse der Anlegerinnen, die jetzt wenig Zeit haben und wenig Interesse haben an diesem Thema, die sind am besten bedient mit einer kollektiven Kapitalanlage, also mit einem Anlagefonds oder mit einem ETF. Das ist auch eine Art Fonds, der selber aber auch an der Börse gehandelt wird, oder mit einem Indexfonds. Das sind so die klassischen Anlageprodukte für Privatanleger. Und da kannst du auch wählen, welches Risikoprofil ein solcher Fonds haben sollte.
Wer sich jetzt wundert, was ein ETF ist, dem kann ich Folge 8 empfehlen. Was sind ETFs? Dort ist das im Detail erklärt. Sonst, liebe Sandra, was eben du jetzt gerade beschrieben hast, das sind in dem Fall Produkte, die sich eigentlich in der jetzigen Situation besser eignen. Oder würdest du sogar noch andere Sachen ins Auge fassen?
Also Fonds sind eigentlich die Produkte, die sich in jeder Situation eignen. Jetzt gerade wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen, weil die Kurse eben relativ niedrig sind und du relativ schnell hoffentlich wieder ein Plus hast auf dem Markt. Ansonsten kann man in solchen Zeiten wie jetzt, wo die Inflation oder auch Teuerungsrate genannt, ja eigentlich das Vermögen, was du angespart hast, kleiner werden lässt. Also du bekommst einfach weniger fürs gleiche Geld. Das ist die Folge der Inflation. Da ist es immer gut, in Sachwerte zu investieren. Also kauf dir jetzt ein Auto, dann hast du das Geld für dieses Auto, hast du es gebunden in diesem Auto. Wenn das Auto selber hat, dann vielleicht auch einen Wertverlust. Natürlich hat jedes Auto zu jeder Zeit. Aber du hast jetzt erstmal was da stehen, weil wenn die Inflation weiter galoppiert, kann es sein, dass das gleiche Auto in einem Jahr nochmal wieder mehr kostet. Verstehst du?
Ja, das heißt, das ist jetzt aber auch nur, weil wir in einer Ausnahmesituation sind, weil im Normalfall würde man jetzt sagen, ein Auto ist keine Anlage, weil ein Auto kostet mich Geld. Aber weil wir im Moment
Genau.
so eine starke Inflation haben, in der Schweiz ist es ja noch ein bisschen besser,
Genau.
dass das jetzt eine Situation ist, wo man die Regeln quasi ein bisschen anders könnte auslegen könnte.
Ja, genau. Man könnte auch sagen, jetzt kauf dir alles, was du schon immer mal kaufen wolltest. Von der Yogamatte, die 200 Franken kostet, bis zur Gucci-Tasche für 3000. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Geld dazu zu verwenden, wozu es eigentlich da ist, nämlich zum Konsum.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, von Gucci bis Gold oder von Gold bis Gucci.
Ja, genau, ja. Gold, habe ich jetzt leider, da habe ich noch mal nachgeguckt. Gold ist relativ teuer, weil, wie soll ich sagen, das ist ja keine Binsenweisheit, die ich erfunden habe, sondern die Märkte, also haben jetzt ganz, ganz viele Menschen schon Gold gekauft. Und das treibt den Preis nach oben. Also Gold kann man jetzt kaufen, kann man hoffen, dass es noch weiter steigt, wird es wahrscheinlich auch, aber das Upside-Potenzial, wie man so schön sagt, ist limitiert. Also es wird nicht ins Unendliche steigen.
Jetzt hast du ein Buch auch rausgegeben über Kryptowährungen. Und jetzt ist meine Frage,
Genau.
sind denn die jetzt die Lösungen?
Also ich habe das Buch zusammen mit einem Co-Autor geschrieben und herausgegeben im Eigenverlag. Und ja, es ist eine Lösung, weil Kryptowährungen, die basieren auf einer ganz anderen Technologie und die spielen eigentlich auch in einem ganz anderen Markt. Also auf Finanzdeutsch heißt das, die sind eigentlich gering bis nicht korreliert mit den klassischen Finanzmärkten, also mit Aktien und Anleihen etc. Jetzt haben wir aber gesehen, in diesem Jahr ist Folgendes passiert, da sind auch die Kryptomärkte sind auch in den Keller gerutscht.
Ja,
Also
das wäre
auch
jetzt
dort.
nämlich meine nächste Frage und hat gesagt, ja,
Ja.
die sind ja das Jahr auch abgestürzt.
Ja, genau. Und dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Die zwei wichtigsten sind wahrscheinlich, dass auch im Kryptomarkt mittlerweile sehr viele von diesen großen institutionellen Investoren drin sind. Also meinetwegen eine Großbank, die 300 Fonds hat. Ja, gibt es in der Schweiz zwei Stück von. Die sind in den Kryptomarkt eingestiegen in den letzten Jahren. Die haben da Kryptos gekauft. Und die müssten, und die sind jetzt alle ausgestiegen, weil die auch Angst hatten. Die sind auch davon gelaufen, wie beim Aktienmarkt. Das lässt den Kurs fallen. Und ebenso ist ein Argument, dass Kryptowährungen gibt es erst seit, oder sind salonfähig seit, sagen wir mal, 10 Jahren. Und das ist eine verdammt kurze Zeit für eine Anlageklasse. Weil man hat keine Erfahrung, wie diese neue Anlageklasse Kryptowährung reagiert und agiert in einer solchen Phase. Das war jetzt, glaube ich, der erste Lackmustest. Und es braucht eine lange Zeit, so 50, 60 Jahre, bis da die Mathematiker Algorithmen und Verhaltensweisen ausrechnen und beobachten können. Und die Investoren haben keine Erfahrung, also machen sie das, was andere auch machen in solch einer prekären Situation, laufen davon.
Also haben wir die gleiche Panik und den Herdentrieb, wie wir das
Genau.
schon vom Aktienmarkt kennen.
Genau. Aber das Entscheidende ist ja, bei Kryptowährungen kannst du ja, die basieren ja auf der Blockchain-Technologie. Und diese Technologie ist unter anderem so sexy, weil du kannst jede einzelne Transaktion nachvollziehen. Und wenn du genau hinschaust und schaust, wer hat denn in dieser Zeit Kryptowährungen gekauft und wer hat Kryptowährungen nicht verkauft, dann sind das sind die Original Whales, sagt man in der Szene, das sind die Kryptoanleger der ersten Stunde. Die haben keine Panik gekriegt, die sind auch nicht davongelaufen. Im Gegenteil, die haben die günstigen Kurse dazu genutzt, nachzukaufen. Ja, also weggelaufen sind alle die Leute, die keinen Plan haben, quasi.
Sagt man da beim Aktienmarkt eigentlich auch so ein bisschen ähnlich, oder? Dass die, die in Panik verkaufen, meistens keinen guten Plan haben im Vorfeld.
Das stimmt, genau. Du
Ja.
musst, dann schließt sich der Kreis wieder, Angela. Wenn du ein Risikoprofil vorher definiert hast, ne? Meinetwegen, du bist ein mittelmäßig risikotoleranter Mensch und du hast einen Anlagehorizont von 20 Jahren. Dann kannst du in Ruhe weiterschlafen. Du musst noch nicht mal in dein Portfolio gucken. Weil in 20 Jahren hast du da einen Plus. Da müsste schon wirklich der Hund in der Pfanne verrückt werden, wenn das über 20 Jahre wirklich negativ enden sollte. Und wenn du mit so einem Risiko leben kannst, so einem mittleren Risiko, dann musst du da jetzt nicht hingucken. Jetzt hast du da ein Minus stehen in deinem 50-50-Fonds. Aber nächstes Jahr ist das wahrscheinlich schon wieder weg. Und die Jahre vorher war es immer ein fettes Plus. Weißt du, du musst solche Anlagen musst du immer über den ganzen Zeithorizont betrachten und nie jetzt auf die 6 Monate Krise gucken. Das macht kein professioneller Investor.
Das Thema Investieren in schwierigen Zeiten beschäftigt uns alle gerade. Ich durfte Sarah Garcia von der Bank Claire fragen, wie sie die Situation an der Front erlebt und was ihre Tipps sind. Liebe Sarah, was empfiehlst du als Anlageberaterin im Private Banking deinen Kundinnen in der aktuellen Lage?
Also ich empfehle meinen Kunden, die bereits investiert sind, ein bisschen den Rücken zu Grund zu machen, den Markt nicht jeden Tag zu beobachten und sich nicht zu verunsichern zu lassen. Von Anfang an ist eine Strategie definiert worden, die sollte aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht geändert werden. Und seit eh und je gibt es gute Zeiten, schlechte Zeiten und die guten Zeiten sind längstens in der Mehrheit. Also produktemäßig empfehle ich momentan in gut kapitalisierte Gesellschaften zu investieren, die auch regelmäßige Dividenden ausschütten. Referenzwährung Schweizer Franken unbedingt in der Mehrheit im Dossier behalten. Alternativanlagen vielleicht Gold, Silber maximal 3 bis 5% behalten und damit das regelmäßige Einkommen weiterhin stimmt, vielleicht ein paar strukturierte Produkte mit sehr tiefen Barrieren.
Gibt es bei Crash Stolpersteine, wo du besonders häufig beobachtest?
Oft lässt man sich von den Emotionen beeinflussen, die uns dann zu Daten bewegen, wo wir die auch bereuen. Also sich wirklich nicht von den Emotionen beeinflussen lassen. Was ich auch oft sehe, ist, dass die Asset Allocation, also die Strategie, die man definiert hat, bei guten Zeiten zeigt man vielleicht, dass man das Risiko ein bisschen erhöhen. Man denkt, es kann der Aktienmarkt oder andere Märkte können weiterhin steigen, aber man vergisst oft, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Was oft auch vergessen wird, ist das Klumpenrisiko. Also man investiert zu viel in eine Gesellschaft. Der Fall Swissair, der Fall Lehman Brothers vergisst man oft, aber es kann natürlich immer wieder vorkommen. Und oft investiert man auch in Anlageinstrumente, die man nicht kennt, nicht beherrscht. Das ist absolut wichtig. Und was ich halt auch noch oft sehe, ist, wenn man einen Kursdebakel bei einer Gesellschaft sieht, denkt man, ja, ich investiere noch ein bisschen schnell, weil es kann noch mal aufwärts gehen, hat vielleicht schon 60 bis 70% verloren. Aber Achtung, never catch a falling knife.
Ja, da fühle ich mich also ein bisschen ertappt. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ist unter Lehrgeld verbucht worden. Aber es ist so verführerisch, oder?
Genau.
Wie legst du die Risikobereitschaft zusammen mit deinen Kundinnen fest?
Was vor allem wichtig ist, ist Zeithorizont, Zukunftsplan. Wann muss ich oder brauche ich das Kapital in den nächsten Jahren? Wann muss ich wieder zugreifen? Also wirklich Zeithorizont ist sehr, sehr wichtig. Risikofähigkeit, Risikoabhängigkeit. Wie abhängig bin ich von dem Kapital? Kann ich weiterhin meine Rechnungen zahlen an die Monate, wenn das Kapital investiert ist? Und vor allem Risikobereitschaft. Kann ich in der Nacht schlafen, wenn mein Kapital, investierte Kapital während einer gewissen Zeit minus 20, 30% tiefer ist? Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig.
Wie gehst du mit deinen Kundinnen durch die schwierige Zeit?
Was für mich am wichtigsten ist, ist wirklich der Kontakt. Je nach Bedarf. Man soll sich nicht nur in guten Zeiten melden, man soll sich auch in schlechten Zeiten melden. Es ist natürlich einfacher in guten Zeiten und unangenehmer in schlechten Zeiten. Aber man muss Kontakt behalten. Es gibt Kunden, die das jede Woche brauchen. Es gibt Kunden, die das alle 3 Monate brauchen, je nach Bedarf. Aber wichtig ist, sie sind schon sowieso so verunsichert von den schlechten Nachrichten. Darum muss man zeigen, dass man bei den Kunden da ist. Und vielleicht je nach ein paar Transaktionen weniger tätigen als in guten Jahren, aber man muss da sein.
Wenn wir noch ein anderes Thema kurz ansprechen, ich weiss, dass du das im Vorgespräch erwähnt hast, nämlich Säule 3a. Die haben wir vorhin ein bisschen überrumpelt,
Ja.
beziehungsweise die Altersvorsorge. Ist denn jetzt auch eine Möglichkeit, dass ich die Krise für meine Altersvorsorge nutze?
Ich sag mal so, du solltest eigentlich jede Zeit für deine Altersvorsorge nutzen, Krise hin oder her. Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Die Säule 3a ist das für, ich sage jetzt mal, normale Menschen attraktivste Investment, was du tätigen kannst überhaupt in der Schweiz. Weil du kriegst einerseits mal eine fette Steuererleichterung, die sich wirklich, wenn du den Maximalbetrag von der Säule 3a ausschöpfen kannst, und das ist ja immerhin, ich glaube, knapp 7.000 Euro pro Jahr, die du in die Säule 3a einzahlen kannst als angestellter Mensch.
Ja, 6.883 Franken sind es das Jahr, ja.
Ja, genau. So, und die kannst du schon mal von deinem steuerbaren Einkommen abziehen. Und dann machst du schon mal eine gute Rendite, weil du zahlst sicherlich spürbar weniger Steuern. Was ja umgekehrt betrachtet ein Gewinn ist für dich, ne? Und dann kannst du wählen aus einem mittlerweile wirklich sehr, sehr großen Angebot, was mit diesem Geld geschehen soll, wo du das investieren möchtest. Du kannst entweder, wenn du gar kein Risiko magst, dann kannst du das auf dem Konto tun. Da kriegst du zwar nur, ich glaube, maximal 0,5% Zins im Jahr, aber du bist ganz, ganz sicher, dass du alles Geld wiederkriegst. Du kriegst einfach keine Zinsen. Also, du hörst schon, ist jetzt nicht so schlau. Aber kann man machen, wenn man ganz sicher gehen will, dass man nichts verlieren möchte. Bisschen, sagen wir mal, besser bedient ist man mit einem Wertschriftenportfolio. Dann gehst du zu einer Bank deiner Wahl oder einem Anbieter deiner Wahl und schließt dort ein 3a Wertschriftenportfolio ab, Vertrag. Also heißt auf gut Deutsch, das Geld wandert auch wieder in einen Anlagefonds. Und dieser Anlagefonds, den kannst du auch auswählen. Da kannst du wieder wählen. Willst du einen Anlagefonds mit 100% Aktien, mit 80% Aktien, mit 20, 60, 40? Entsprechend deinem, lass mich raten, Risikoprofil. Genau. Du siehst, das ist wichtig. Man muss sich vorher Gedanken machen, was kann ich an Risiko verkraften und was will ich verkraften. Und dann wird dieses 3A-Geld in diesen Fonds eingezahlt. Wichtig zu wissen sind im Zusammenhang zwei Dinge. Du musst nicht den Maximalbetrag ausschöpfen. Du kannst auch jeden Monat nur 10 oder 100 Euro oder Franken einzahlen. Einfach das, was du übrig hast, steck es da rein. Und du kannst mehrere 3A-Konti oder Wertschriftenportfolio öffnen bei verschiedenen Anbietern. Das sollte man sogar machen, damit man die auch zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt später auflösen kann. Das ist insofern wichtig, weil dann, wenn du es auflöst und das Geld beziehst, dann musst du es versteuern. Zwar neben dem normalen Einkommen zu einem niedrigeren Satz, aber dann möchte das Finanzamt, das Steueramt, möchte dann seinen Teil davon haben. Und wenn du es dann jedes Jahr einbeziehst, dann ist natürlich die Steuerlast geringer, als wenn du alles auf einmal beziehst. Ist clever, oder?
Sehr clever, dass sie verschiedene Päckchen schnüren und dann pro Jahr auflösen.
Genau. Und dann, wenn du die Päckchen schnürst, dann kannst du ja auch mal ein riskantes Päckchen schnüren und ein weniger riskantes. Und du kannst mal zum Anbieter A gehen und du kannst auch eine digitale Lösung. Mittlerweile gibt es digitale Anbieter in der 3A-Konti oder Wertschriften. Da kannst du via Handy einen 3A-Vertrag abschließen und jeden Monat die 10 Franken, die du übrig hast, schickst du da drauf mit ein, zwei Klicks. Fertig. Einfacher geht's echt nicht mehr. Und wie gesagt, 3A ist wirklich eine gute, wirklich gute Sache. Zumal, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, das ist auch ein Thema für sich, die ganze Altersvorsorge relativ vor sehr großen Herausforderungen steht, also die AHV und auch die BVG, die Pensionskassen. Und man sollte heutzutage als junger Mensch wirklich nicht mehr davon ausgehen, dass diese Rentenzahlung aus diesen zwei großen Töpfen mal irgendwann im Alter ausreichend sind.
Absolut.
Wenn man nicht eine große Erbschaft machen wird oder das Haus oder was weiß ich von Papa, Mama, Oma. Also wenn man so allein auf sich gestellt ist und für sich plant, was ja eigentlich auch jeder mal tun sollte, dann macht das schon Sinn, sich frühzeitig über die Vorsorge Gedanken zu machen. Und zwar frühzeitig heißt nicht mit 55 oder so. Das ist ein bisschen spät.
Ja, da sind wir wieder beim Punkt, den du vorhin gesagt hast, mit dem langen Anlagehorizont, wo uns ja auch hilft, um das Risiko minimieren, oder?
Ganz genau, ganz genau. So ist das. Und früher hatte man diesen langen Anlagehorizont auch, um den Zinseszinseffekt mitzunehmen. Aber seitdem es keine Zinsen mehr gibt auf Geld, hat sich dieses Argument erledigt.
Genau, ja, da kommen wir einfach wirklich nur noch über, wenn wir in Wertschriften anlegen. Und ich kann also bestätigen, dass das mit den Apps wirklich super einfach und intuitiv geht und man eigentlich gar keinen
Ja.
Aufwand mehr hat. Also das ist wirklich cool.
Und man kann auch, es gibt auch diverse Anbieter, gerade bei diesen digitalen Anbietern, bei den Apps, die auch einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch leben und umsetzen.
Liebe Sandra, wir ziehen langsam ein Fazit. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ob ich überhaupt zähle anfange, was ist deine persönliche Meinung dazu?
Ja. Jetzt und immer. Anfang immer. Auf jeden Fall. Es sind wirklich im Moment sind die Zeiten, also die Kurse sind günstig. Das Risiko ist hoch, aber nicht höher als eigentlich in allen Zeiten. Also wenn man entsprechend dem investiert, was man verkraften kann, dann ist jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt, um anzufangen. Und wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, es reichen Kleinstbeträge, ne? Man muss sich denken, unter 1.000 Euro kann ich da sowieso nichts machen oder 10.000. Nee. Kleinvieh macht auch Mist, hat schon meine Oma einmal gesagt.
Sehr gut. Also wenn wir es zusammenfassen auf drei Sachen, dann ist es mit kleinen Beträgen anfangen, einen langen Horizont haben und der dritte
Das Wichtigste
Punkt,
hast du jetzt vergessen.
die
Das
Altersvorsorge.
Risikoprofil.
Genau. Die Hausaufgaben vorher habe ich vergessen. Also nochmal, wenn ihr es in der korrekten Reihenfolge machen wollt, zuerst das Risikoprofil festlegen, dann mit kleinen Beträgen anfangen und Geduld haben, also einen langen Anlagehorizont haben.
Genau. Also mit kleinen Beträgen anfangen. Wenn du große Beträge zur Verfügung hast, dann kannst du auch die großen Beträge nehmen.
Das stimmt. Und jetzt die andere Situation. Ich habe schon angefangen und ich habe aber bis jetzt nur Verlust gemacht. Was soll ich machen?
Das Risikoprofil mal überprüfen. Also wenn du jetzt bis jetzt nur Verluste gemacht hast und du hast deswegen schlechte Laune und kannst nicht mehr schlafen, dann hast du wahrscheinlich ein größeres Risiko auf dich genommen, als dir gut tut. Und dann könntest du das mal überprüfen und gegebenenfalls in Zukunft anpassen. Aber mach jetzt nicht den gleichen Fehler wie alle am Aktienmarkt und lauf davon, wenn es zum Ausverkauf kommt. Ansonsten, wenn es entsprechend deines Risikoprofils strukturiert ist, deine Geldanlage, dann machst du einfach die Augen zu, guckst nicht hin und gehst weiter schlafen.
Das sind irgendwie wunderbare Schlussworte, nicht?
Schlafen gehen? Na gut, okay.
Nein, aber es ist irgendwie so schön. Schlafen können wir noch nicht. Es ist Nachmittag, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen. Aber so ein bisschen einfach die abschließenden Worte. Ja, dass eben wirklich dazu gehört, dass man Geduld hat. Auch wenn es
Ja.
ein unangenehmes Wort ist und ich selber nicht die geduldigste bin.
Ich beileibe auch nicht, aber für eine solide Geldanlage auf jeden Fall braucht man Geduld und langen Atem. Und wie gesagt, man kann das ja so machen, wie ich eingangs erzählt habe, sich auf so ein kleines Kässeli ein bisschen experimentieren. Und auf gar keinen Fall darf man Angst haben vor dieser ganzen Materie, weder vor der klassischen Aktie. Kauf einfach mal eine Aktie. Heute kannst du ein Online-Depot eröffnen, das kostet überhaupt nicht mehr viel. Und dann einfach mal ausprobieren oder auch einfach mal eine Kryptowährung ausprobieren. Man kann sich auf diesen Kryptowährungen, die alle reguliert und anerkannt sind, also nicht alle, aber zum Beispiel Binance oder Coinbase, das sind solide Unternehmen, deren Geschäftsmodell ist, eine Kryptobörse zu betreiben. Und da kann man für umsonst ein Konto eröffnen, was da Wallet heißt, und einfach mal zuschauen, wie das funktioniert mit diesen Kryptowährungen. Und vielleicht mal eine Kryptowährung kaufen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, über 11.000 Stück. Und man konzentriert sich mal auf die 10 gängigsten oder die 10, 20, 10, 20 gängigsten und einfach mal gucken, was passiert.
Danke vielmals. Das Buch, das du geschrieben hast über Kryptowährungen, finde ich dir auch in den Shownotes. Ich tue das verlinken. Und sonst bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als danke vielmals zu sagen. Danke vielmals, Sandra. Danke vielmals fürs Zuhören, euch daheim. Nächste Woche rede ich mit meiner Gästin über Banking in der Zukunft. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Tschüss zusammen!
Danke, Angela. Ciao.